Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Auslaufen-Podcast. Neben mir joggt wie immer Sebastian Reinwand. Mein Name ist Felix Henschel und wir können uns über unseren ersten Partner der Folge freuen. Und zwar mit voller Stolz, weil wir beide auch so ein bisschen Fanboys sind. Haben wir Strava jetzt als Partner an unserer Seite in der Show und werden im Laufe des Jahres sicherlich auch die ein oder andere Aktion machen. Und da haben wir uns auf jeden Fall sehr gefreut, weil wir, wie schon gesagt, beide auch, glaube ich, so ein bisschen Fanboys sind und schon relativ lange dabei. Ich habe noch einmal nachgeschaut, ich glaube, der erste Upload muss so 2012 gewesen sein. Da habe ich meine erste GPS-Uhr gekauft. Und damals weiß ich gar nicht mehr, ich glaube halt über irgendeinen Rennradfahrer-Blog bin ich da drauf gekommen und dann habe ich halt meine erste Einheit da hochgeladen.
Ja, bei mir war es 2015. Das war Paul, genau in dem besagten Post, den wir letztes Mal geteilt haben, wo Paul ja irgendwie beim Longrun
gefilmt Gadget
hat
Paul.
Und so. Genau, beim Longrun gefilmt hat und so. Und dann hat er gemeint, melde dich doch auch mal an. Und dann seit 2015 bin ich jetzt auch dabei. Ja, ja, ich denke, das passt einfach gut, weil wir halt sowieso das den ganzen Tag nutzen, uns da auskennen. Und ja, gehört ja so zum Lifestyle dazu für uns.
Genau. Ja, was war los, ey, die letzten Wochen? Ey, es ging echt übelst ab, ne? Jetzt haben wir ja drei Podcasts hintereinander gemacht.
Interviews.
Interviews, genau, mit Gästen. Kater Steinruck zuerst, kam total gut an. Dann Amanal Petrus, Tom Gröschel, Hendrik Pfeiffer. Aber auch, haben auch sehr gutes Feedback bekommen. Danke schon mal an der Stelle. Und dann jetzt der letzte Podcast, Max Torwirt und Marius Probst. Und von denen sind auch bisher bis auf Kata alle Wettkämpfe gelaufen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal der Reihe nach durch, was es so an Ergebnissen gibt. Und fangen an mit dem Barcelona-Halbmarathon. Der war vor zwei Wochen,
genau. Oder genau. Ja, jetzt sind es, glaube ich, 8 Tage heute her. Ja. Wir haben jetzt Montag, ist jetzt 8 Tage her.
Ach so, stimmt, es war ja. Stimmt, ja. Ja, nicht mal mehr 2 Wochen.
15.02. oder so, ja, oder 16.02.
Genau. Ja, Mitte Februar. Genau. Und ja, wir haben vorhin nochmal kurz nachgeschaut, die Quali für die Team-Europameisterschaft im Halbmarathon lag bei 65 Minuten.
64-0.
64-0.
A-Quali. Und 64-0
bei den Frauen. Genau.
Genau. Und die B-Quali war, glaube ich, 65-30 und bei den Frauen 75-30. Aber über diese Zeit müssen wir uns jetzt, glaube ich, keine Gedanken machen.
Genau, wir haben 10 Leute bei den Männern und 8 bei den Frauen, die unter den besagten Qualifikationsnormen geblieben sind. Ja, du hast vorhin schon gescherzt, der DLV hat vergessen, die anderthalb bis zwei Minuten von den diversen Vaporflies,
genau,
mit aufzurechnen.
Genau, der DLV hat seine Norm noch nicht Vaporfly adjusted. hat auch mal was Gutes, dass in dem Verband alles so langsam läuft, weil dieses Jahr machen sich die Leute keine Gedanken mehr um die Normen, können sie relativ easy abhaken und dann ist ja auch gut so. Also, wir jetzt mal eine freie Auswahl haben an Läufern, die sich jetzt dann auch mal ordentlich vorbereiten können und nicht noch einen zweiten oder dritten Halbmarathon probieren, um sich da irgendwie in letzter Minute ein Ticket zu holen. Ist jetzt, ja, hätte man vorher auch nicht gedacht, ne, dass man mit solchen Zeiten, wir kommen dann dazu, dass man mit 63-30 nicht zur EM fährt.
Ja, krass.
Hätte vor 12 Monaten auch niemand gedacht. Ne? Aber ich würde sagen, wir fangen mit den Frauen an. Mhm. Ladies first, Alina Reh. 70.05 in Adidas-Schuhen. Wir werden jetzt immer dazu sagen, wenn jemand keine Vaporfly trägt, der Fairness halber.
Du hast recht. Wobei, Adidas scheint ja auch was Großes irgendwie zu planen. Ich habe es nur gesehen, dass es wurde wohl von Tinman Elite, wurde wohl irgendwie eine Story gepostet. Da hat man einen Schuh gesehen und aus dieser Story, die dann später gelöscht wurde, gab es einen Screenshot und der wurde dann wiederum bei Instagram auch verbreitet.
Ja, genau. Den also, ja. Habe ich auch gesehen. Ja.
Kann
ja,
gespannt sein.
Bin gespannt, kann ja nicht mehr lang dauern.
Nee, muss jetzt alles auf den Markt kommen. Ne? Das ist jetzt die Regel. 40 mm genau. Aufbau ist sozusagen erlaubt. Und das muss alles vor dem irgendwie Ende April muss alles auf dem Markt sein.
Bis April, ja. Genau. Ich glaube, viele jetzt Brooks und Co., die launchen jetzt alle Ende des Monats, glaube ich, 28. Hängt vielleicht mit den US-Trials zusammen. Mhm. Aber genau, sind wir immer noch gespannt, was da jetzt noch alles nachkommt. Aber zurück zu Alina Reh, die ist 70.05 gelaufen. Ich habe jetzt wenig Infos. Ich glaube, so ganz zufrieden war sie wahrscheinlich nicht. Oder war zumindest eine 69.30 rumstehen vom Köln-Halbmarathon. Hat sich vielleicht mehr erwartet. Ist aber vielleicht auch schwer. Ne? Sie hat jetzt den Trainer gewechselt im Winter, irgendwie zu André Höhne, der eigentlich vom Gehen kommt. Und ja, ist jetzt definitiv auch nicht schlecht, aber war halt jetzt keine Bestzeit, also für den Saisoneinstieg dann schon auch ordentlich.
Ich habe im Instagram-Post von ihr gelesen, dass sie jetzt nicht ganz zufrieden war, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, hätte ich jetzt auch.
Aber gut, ich meine jetzt, sie hat abgeliefert, sie hat die Form abgehakt, die Quali abgehakt. Ich meine, klar, Bestzeit freut man sich immer mehr als dann über so eine Zeit, mit der man nicht ganz zufrieden ist.
Aber ich denke auch, dass sie wahrscheinlich auf die 10.000 Meter schielt, da bei der EM in Paris, beziehungsweise sowieso erstmal auf Tokio schielt. Aber ja, ist ja auf jeden Fall mal ein guter Formtest für die Ausdauer. Dahinter waren dann Debbie und Rabea Schöneborn aus Berlin. Und die haben ganz knapp Miriam Dattkin abgefangen. Das war eigentlich lustig. Ich habe noch vorher gescherzt mit jemand anderem, dass Miriam Dattkin immer so einen schlechten Kick oder so eine schlechte letzte Runde, muss man sagen. Also die ist meistens katastrophal schlecht, deren letzte Runde. Und dann habe ich noch gesagt, ja, die braucht 20 Sekunden auf dem letzten Kilometer, damit sie sich rettet. Und ich glaube, es waren dann irgendwie nur 15 und 17 hat sie dann verloren. Ja, auf dem Split von 20 bis ins Ziel und hat dann wirklich dann noch überspurtet worden von den beiden Zwillingen.
71-36, 71-38 und Miriam Satzke ist auch mit 71-38.
Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt die Brutto- oder Netto-Zeiten waren, aber die Reihenfolge stimmt auf jeden Fall. Auch alle drei deutlich unter Norm. Dahinter noch Laura Hottentrott, 71-55, auch Bestzeit gelaufen. Und Josina Pappenfuß aus Berlin ist noch relativ jung, auch neu in dem Pro-Team. Die ist mit 75-14 ihren ersten Halbmarathon gelaufen. Das war jetzt aber auch so, wie ich es im Vorfeld gelesen habe, einfach nur mal ein Spaßlauf. Einfach mal 21 Kilometer schneller gelaufen zu sein. Bei den Mädels hat keine einzige Vaporfly getragen.
Oh.
Ist ja fast schon
was außergewöhnlich. Da los?
Also Schöneborns und Dattke haben ja alle Adidas. Hottentrott hat Essex.
Alina.
Alina Reh hat auch Adidas.
Adidas.
Ja. Auch keine Prototypen, also was ich auf den Bildern gesehen habe.
Mhm.
Ja, muss man schon dazu sagen.
Ja, also durch die Bank einfach abgeliefert. Kann man auf jeden Fall mal sagen, Kudos an der Stelle. Hüpfen wir zu den Männern.
Genau.
Amanuel Petros hat auf jeden Fall Bock gehabt, Vollgas gegeben.
Ja, hat auf jeden Fall Vollgas gegeben. Ich habe ihm danach auch gesprochen. Also die ersten 10 waren 28-18 und man hat so einen Videoclip, ich glaube, Lukas Kellner hat es gefilmt gehabt, in der Insta-Story gesehen. Dann so laufen halt so 7-8 Nike-Afrikaner und dahinter der arme Amanuel mit Adidas.
Sind dann auch ohne.
Auch ohne Prototyp.
Ohne Prototyp.
Ich glaube, mit einem richtig dünnen Schuh sogar gelaufen.
Okay.
Und ja, war dann etwas zu schnell für ihn, hat er auch gesagt, es gab einfach keine Gruppe für ihn. Also er musste quasi auf 60-0 anlaufen, was jetzt sein Ziel war, der deutsche Rekord. Da hätte auch eine gute halbe Minute langsamer gereicht oder fast 40 Sekunden als Durchgangszeit. Also ich glaube 28,55 muss er da am Schnitt laufen. Wenn du dann so schnell anläufst, dann ist die zweite Hälfte auch deutlich windanfälliger und alleine rennst dann, was er
genau, wenn du irgendwann aus der Gruppe rausbrichst, dann
ja, wurde es dann noch schwer bis ins Ziel. Hat sich noch sozusagen mit 62,18 noch irgendwie sozusagen ins Ziel gerettet. Das ist jetzt natürlich nicht das, was er wollte, aber ist jetzt zum Einstieg auch mal in Ordnung und er wird sehr sicher nochmal in Berlin rennen und hat dann zwei Pacemaker an seiner Seite. Von daher.
Und nach Berlin ist es aber für ihn dann auch nicht mehr lang bis zum Rennen in Stanford, oder? Bis zum 10.000 Meter Quali.
Ja, ist nochmal einen guten Monat.
Ja, 4 Wochen.
Ja, genau. Cool. Berlin ist ja am 5. April.
Mhm.
Und ja, ist jetzt auch nochmal in Kenia dann, glaube ich, fliegt jetzt so diese Woche.
Mhm. Ja, eine größere Gruppe, die dann jetzt nochmal nach.
Genau, die Wattenscheide halt einfach wieder. Ja. Genau. Ja, dann dahinter Simon Boch, also richtig stark, 62,30. Denke ich, das hat jetzt so auch keiner erwartet.
Nee, auf keinen Fall.
Also schon Samuel Fitwi, 62,33. Hätte ich schon eher erwartet, so von dem, was er im Vorfeld und jetzt auch bei der Cross-EM war der 5., 6. glaube ich. Ne? Wobei Simon Boch da ja auch schon sehr stark war, dass der hinten raus auch weit nach vorne gelaufen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen Platz er hatte, aber war so um 10 rum oder 14, sowas in der Art, war auf jeden Fall schon richtig stark. Und dann
auch eine Überraschung.
Philipp Flieger, ja.
62,50.
62,50. Ja, muss man tatsächlich auch den Hut ziehen, weil
ja, mega.
Der rennt auch in ganz normalen Adidas-Schuhen und nicht in irgendwelchen Prototypen. Und die letzte Bestzeit von Philipp Flieger ist ja auch schon, ich glaube, Halbmarathon ist sogar letztes Jahr knapp Bestzeit gelaufen, so um eine Sekunde oder ein paar Sekunden. Aber sagen wir, das letzte gute Rennen von Philipp Flieger ist, glaube ich, auch schon länger her.
Naja, und das war echt spannend, weil man ja so ein bisschen, man kann ja den Trackern und so immer mitfiebern. Und dann war er auch plötzlich irgendwie raus bei Kilometer 15, glaube ich, gab es dann keine Splits mehr oder 20?
Ja, 15 hat der Split gefehlt, bei 20 war der Split dann wieder da. Der hat auch Sinn ergeben eigentlich und im Ziel war er aber wieder weg. Ja, also wissen wir jetzt nicht, ist er jetzt irgendwie bei 10 Kilometer ausgestiegen und rübergelaufen und zufällig über die 20er-Matte?
Ja.
Oder, ja, war das einfach ein Chipfehler, aber es war dann auch ein Chipfehler. Er stand dann irgendwie auch mal eine Zeit lang 63,50 drin und wurde dann auf 62,50 korrigiert.
Ja, mit dem Rüberlaufen, nur um das kurz zu klären, meinen wir nicht, dass er abgekürzt hat, sondern halt dann zum Ziel gelaufen ist, ja, um seine Sachen zu holen und dann läufst du halt mal aus Versehen über eine Matte.
Kann er auch auslösen. Das hätte jetzt von der Strecke hinhauen können, dass er da irgendwie zufällig
nee, aber mega. Mega.
War auf jeden Fall richtig gut, ja. Ja, Amman, also ja, Amanal und Fitwi haben auch Adidas bzw. Essex-Schuhe. Dahinter Blum, 63,18, also das war auch, glaube ich, eine richtige Überraschung. Also für mich die allergrößte Überraschung. Der hatte letztes Jahr, glaube ich, 2 Knie-OPs, Marathon dann nicht gestartet, so ja. Alles so, ja, ein bisschen Seuchenjahr, nicht in die Gänge gekommen und ja, kommt jetzt mit so einer Zeit zurück.
Im Olympia-Jahr haben halt alle mehr Bock.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte ihm, klar, ich hab vielleicht zu wenig Einblick, aber ich hätte jetzt von außen nicht gedacht, dass er jetzt da so stark zurückkommt. Ne? Das war schon. Dahinter Simon Stützel und beziehungsweise erst Konstantin Wedel, dann Simon Stützel.
63,28
beide, ja. Also auch gerade ja. Von Simon hätte ich jetzt, habe ich viel gewusst, was er trainiert hat. Da war das auf jeden Fall möglich. Also,
der hat sich auch mega gefreut. Ja, aber Konstantin weiß ich nicht. Der ist
und halt bei Konsti Wedel hätte ich jetzt nicht gedacht, also dass der so schnell rennt. Ja. Also er hatte Bestzeit 65,10 rum oder 65,20, das ist schon auch nochmal.
Fast 2 Minuten noch.
Ja, auch nochmal eine Riesensteigerung. Dann Steini, also Christian Steinhammer, 63,36, der Österreicher. Auch ein guter Kumpel. Dann Tom Gröschel, 64,08, ist einer der wenigen, die ein bisschen mehr eingegangen sind. Das sind ja alle sehr schnell angelaufen. Also die ersten 10 Kilometer sind fast alle irgendwie Bestzeitsplit durch. Ja, also ich habe dann auch mal gefragt, es war gar nicht so, dass es jetzt nur am Rückenwind lag, sondern es wurde halt einfach so schnell gelaufen. Ja. Alle rennen so schnell an und entweder
du rennst halt mit oder
du lässt es bleiben, weil was willst du dann alleine 30 Sekunden langsamer laufen? War für alle hohes Risiko, aber ist für alle aufgegangen und auch Tom hat sich gefreut für das, was er an Vorbereitungszeit hatte. Ja. Auch wenn es jetzt so aussieht, als hätte er da ein bisschen quasi dann halt eine halbe Minute kassiert, aber ja, es war schon
gute Zeit.
Gute Zeit, ja. Dahinter war auch noch für mich jetzt Nobody, Steve Molowski aus Dortmund, 97er Jahrgang, 64,50. Ja, also vor 2 Jahren wäre 64,50 halt noch
direkt die Quali halt gewesen.
Oder eine Medaille bei deutschen Meisterschaften oder so. Mhm. Da wirst du jetzt mal irgendwie 8. oder 9. Deutscher.
Ja.
Das ist schon krass jetzt. Ne? Arne ist auch noch gelaufen, muss man sagen. Zwar nicht in Barcelona, aber in Florenz.
Florenz, ja.
Ja, ein bisschen schwerere Strecke. Ich glaube auch nicht, so 62,30 rum müsste es gewesen sein.
Oder? Ja, war eigentlich auch ganz
oder waren es 63?
63 war es. Ja, aber er war auch ganz zufrieden. So,
war eigentlich damit auch zufrieden, hat. Ja. Also es ist keine überragende, aber keine schlechte Zeit auf der Strecke. Also Tom Gröschel ist da letztes Jahr gelaufen, der meinte auch, es kann schon sein, dass man da jetzt gut eine Minute langsamer ist als Barcelona.
Ja, und bei vielen von denen ist ja trotzdem jetzt der Halbmarathon auch irgendwie so aus der Marathonvorbereitung, denke ich mir jetzt mal. Ich weiß gar nicht, hat Arne schon gesagt, wo er läuft? Marathon?
Ich habe gehört Prag, aber ich habe es jetzt auch nicht von ihm. Mhm. Ja. Das wäre quasi so ziemlich der letzte Termin im Mai.
Ja, um die Olympiakarriere.
Aber es war auch mal London im Gespräch, also ich habe jetzt bei ihm nicht nachgefragt.
Ja, okay. Nee, ich weiß es auch nicht. Ja, wenn wir beim Marathon sind, dann fliegen wir gleich ein paar Kilometer weiter nach Sevilla, wo Hendrik Pfeiffer mit 2:10:18 einfach mal die Olympianorm weggepustet.
Ja, das war
richtig krass.
Er hat ja im Podcast bei uns noch gesagt, er rennt jetzt einfach mal in Sevilla. Mhm. Er war eigentlich als Pacemaker vorgesehen, aber jetzt ist die Gruppe so gut und er fühlt sich schon so fit. Er weiß gar nicht, für was er jetzt noch großartig nochmal ins nächste Trainingslager fahren soll. Er probiert es jetzt einfach mal.
Ja. Wobei er hat auch gesagt, ja, die Wahrscheinlichkeit ist schon auch hoch, dass er nicht weiterläuft.
Ja, er hat sich überlegt, ob er bei 25 rausgeht oder dann eben durchzieht. Ja. Aber also er hat es durchgezogen. Ich habe mal ab und zu konnte mal so ein Videosplit anschauen. Hat man auch gesehen, dass er eigentlich so ein bisschen 5 bis 10 Sekunden hinter der großen Gruppe gelaufen ist. War ich mir auch nicht so sicher, ja, ist das jetzt quasi, aber seine Splits waren halt immer gleichmäßig, 3:05, das ist halt dann auch schwer zu sagen, jetzt laufen wir auf den nächsten 5, 3:02 oder 3:03, damit du in der Gruppe dran bist und diese Gruppe hat sich ja dann, glaube ich, auch so ziemlich zerlegt, dann ab 25:30, das heißt, Hendrik ist nochmal auf von ungefähr Platz 40 Richtung Platz, was war jetzt am Ende, 24?
24, glaube ich, auch um die 20, ja, nach vorne gelaufen.
Vorgelaufen dann die letzten 12, also Hut ab auf jeden Fall. Ne? Also,
richtig cool, ja, haben uns gefreut.
Unfassbar gut. Also Hendrik wird auch noch unsere erste Strava-Einheit der Woche sozusagen.
Ja.
Oder das Strava-Stats der Woche.
Könnt ihr euch den Lauf mal anschauen.
Könnt ihr euch auf Strava mal anschauen. Er hat gemeint, er lädt später noch hoch, hat jetzt auch ein Profil dort.
Den Link zur Aktivität findet ihr dann hier direkt in der Beschreibung vom Podcast. Oder auf jeden Fall in unserem Newsletter.
Ja. Wer sich noch nicht angemeldet hat. Wir haben jetzt auch eine Strava-Gruppe. Ne? Ja. Also ja. Es gibt dreierlei Möglichkeiten.
Boah, Alter.
Auslaufen-Gruppe bei Strava, beitreten, wer Strava hat. Da posten wir jetzt zukünftig auch immer News rein.
Genau.
Und alles, was so in der Sendung war und interessant ist. Vielleicht auch mal ein bisschen was, was es nicht in die Sendung geschafft hat, aber noch.
Oder was nicht interessant ist vielleicht.
Oder auch. Was nicht interessant ist, ja. Können wir auch noch machen, ja. Genau.
Ja, ja gut, ey. Auf Frauenseite da auch Anja Scherl, 2,28, 25, auch Olympia-Quali. Ja, es läuft.
Auf jeden Fall.
Es läuft. Ja. Die müssen wir auch mal hier in Podcast bekommen. Die
ja, von ihr hört man ja relativ wenig. Man weiß ja nur, dass sie quasi Vollzeit arbeitet. Ich glaube, in Bayreuth wohnt und nach Nürnberg pendelt.
Ja, genau.
So,
ich glaube, das ist jetzt auch mein Stand. Weiß nicht, ob sich da was verändert hat.
Ja, also ja, war jetzt auch nicht unbedingt so zu erwarten. Oder ja, sie hätte Bestzeit 2,27, ist schon aber 2016 ungefähr gelaufen. Danach waren die Marathons immer eher so letztes Jahr.
32 ist sie
gelaufen. 32 letztes Mal. Ne?
Hätten wir jetzt auch nicht gedacht.
Eine Beobachtung habe ich auch gemacht, dass sie natürlich Superfly getragen hat und beim letzten Marathon noch Adidas.
Ah, okay.
Es wären ja genau diese 3 Minuten. Aber es ist egal, ne? Das sind jetzt die neuen Spielregeln. Also wer ihn dann halt nicht anzieht, der kann sich halt dann am Ende auch nicht beschweren. Also auch wenn man jetzt sagt, ja, Hendrik läuft jetzt 3 Minuten schneller als beim Debüt, weil er jetzt einen anderen Schuh hat, ja, dann zieht den Schuh halt auch an. Also das ist halt jetzt, im Profisport gehört das jetzt dazu. Ne?
Ja, die IAAF hat jetzt mit der neuen Regel halt im Prinzip erlaubt.
Und können wir ja kurz besprechen. Ja, die IAAF hat jetzt vor mittlerweile, ist auch schon 2-3 Wochen her, ne, die Regelung rausgegeben, 40 mm, eine Carbonplatte, das sind die Maße. Ja, ist natürlich ein bisschen ernüchternd die Entscheidung, weil es damit auch die Alphafly, die waren halt ungefähr, ein regelkonformer Alphafly war am nächsten Tag auf dem Markt.
Mit 39,5 mm dann.
Ja, genau, also da gewinnt man schon auch
gut den vorbereitet,
Eindruck, dass das dass Nike da etwas mehr Bescheid wusste guten Lobbyismus betrieben hat. das ist natürlich schon ein Witz, also auch wenn man diese Alphafly-Schuhe sieht. Ich habe letztens irgendwo bei Jordan Hesse ein Video gesehen, die irgendwie gefühlt 1,50 Meter groß ist und 40 Kilo wiegt und dann hängt da ein Schuh an ihren Füßen.
Ja.
Du denkst ja eigentlich irgendwie, die hat Zementklötze da dran.
Ja.
Aber es scheint zu funktionieren und so sind jetzt eben die Spielregeln. Dann gab es noch ein paar Weltrekorde.
Was auch niemand
mehr. Als Randnotiz interessiert irgendwie jetzt auch keinen mehr. Ja. Irgendwie 5 Kilometer in Monaco, Cheptegei, der vorher schon den 10-Kilometer Weltrekord gelaufen ist, dann aber wieder verloren hat, zwischendurch schon. Ein Kenianer, der ist jetzt 12,51 auf der Straße gelaufen. Jimmy Gressier, der Franzose, der vom Cross-EM bekannt ist, also noch U23-Athlet, ist dort 13,18 gerannt. Ist letztens auch schon 27 Mitte oder tief auf der Straße gelaufen, ne? Also schon krass. Und bei den Frauen war es RAK, Halbmarathon. Mir sagt der Name nicht mehr was. Also sie ist auch schon bei der Äthioperin, 64,31. Ababel Yeshane.
Noch nie gehört.
Ja, die ist aber auch, glaube ich, schon bei der Weltmeisterschaft gelaufen, aber war da vielleicht so 8. über 10.000 oder so mal.
Ja.
Also irgendwie hat auch irgendjemand auch gepostet, die Zeit wie erwartet, vielleicht nicht ganz die Athletin, aber inzwischen weiß man immer, wer von den 5 Afrikanern halt an dem Tag dann den Stich macht und den Weltrekord holt.
Ja, ist dann einfach nur die Frage, ne? Ja.
Ja.
Naja, gut. Mai gibt es halt einen neuen Weltrekord.
Melat Kechata ist da auch noch gelaufen, die ja für Deutschland jetzt stadtberechtigt ist. 68,56. Also noch schneller als Alina Reh. Ich glaube, 4 Sekunden langsamer als die Bestzeit von Moki. Die ist, glaube ich, 68,51. Die hat quasi auch ihre Olympianorm bestätigt, als auch die Norm für die EM dann. Wobei bei der EM ja noch nicht klar ist. Also bisher ist noch die Regelung, dass wer Marathon bei Olympia läuft, darf 3 Wochen später nicht in Paris Halbmarathon laufen, aber das ist wohl auch noch
schauen wir mal,
in der Diskussion aktuell. Genügend schnelle Läufer gibt es ja jetzt inzwischen. So dass es tatsächlich so sein kann, dass die Marathonläufer oder Läuferinnen wirklich nicht gebraucht werden, aber ja, sehen wir dann noch auf jeden Fall.
Ja, krass. Kommen wir von der Straße weg in die Halle.
Vaporfly-freie Zone noch, zum Glück.
Also so ganz Schuh-diskussionsfreie Zone, glaube ich, wird es ja nicht bleiben. Ach, gibt es dazu eigentlich eine Regelung oder ist das die
gleiche
Regelung?
Ja, bei den Spikes gibt es auch eine Regelung. Ich glaube, es war was mit 30 Millimetern oder so, die maximal auf der Bahn dann erlaubt sind. Ja, da gab es ja so einen ganz futuristischen Sprint-Spike. Der ist wohl noch nicht regelkonform. Ja. Das soll es noch irgendwie. Ja, ich glaube, wir lassen uns überraschen, was die nächsten Wochen. Ich glaube, jetzt, wie gesagt, Ende Februar, Anfang März soll von Nike da schon was auf den Markt kommen.
Ja.
Was dann wird, ich glaube, bei den deutschen Meisterschaften ist es jedenfalls noch ohne Prototypen zugegangen.
Ja, genau, weil Frau Klosterhalfen nicht am Start war. Ich glaube, die hat die Schuhe auf jeden Fall schon getragen.
Ja, die auch hatte die ja schon Jahr, in der Hallensaison jetzt auch schon an. Ja, glaube, letztes Jahr auch schon.
Genau, also es waren deutsche Meisterschaften, deutsche Hallenmeisterschaften. Im 200 Meter Rundkurs wird gelaufen. Diesmal in Leipzig, wie so oft. Und ist ja eigentlich in der Leichtathletik echt immer so, dass so ein paar, drei, vier Städte sowohl die Freiluftmeisterschaften austragen, als auch die Indoor-Meisterschaften austragen. Und Leipzig ist eigentlich immer eine ganz coole, finde ich immer ein ganz cooles Event. Also eigentlich ganz, eine ganz schöne Halle. Und man muss eigentlich sagen, wer bei uns im Podcast ist, der liefert auch ab.
Ja, stimmt.
Also
ja.
Amonal hat abgeliefert, Tom hat abgeliefert, Hendrik E. Und starten wir mit den 3000 Metern der Männer. Die waren nämlich am Samstag. Maximilian Torwitt jetzt zu Gast im letzten Podcast, auch abgeliefert. Deutscher Indoor-Meister über 3000 Meter mit einer 7,53,31. Also auch echt nicht langsam.
Ja, eine Sekunde
ganz über Bestzeit. Knapp, ja. Genau, ganz knapp an die seine Bestzeit rangelaufen. Hinter ihm Hindernismann Martin Grau, 7,56,20 ist eine PB. Hat mich überrascht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich habe lustigerweise seinen alten Trainer Markus Menius neulich bei IKEA getroffen, ja. Und der hat auch gemeint, ja, der ist ständig im Trainingslager und ich hatte ja schon mal mit Martin geschrieben wegen Podcast, hat er auch gemeint, ja, er hätte schon Lust, aber er ist echt viel unterwegs auch und ist ja im Olympia ja auch ja, richtig so.
Ja, ich meine, ist ja auch Profi, gehört ja auch dazu.
Ja.
Ist ja auch richtig, dass er sich rar macht. Er zahlt sich ja auch aus im Training. Ja. Ich glaube, er ist letztes Jahr auch schon 42, 41 über 1500 gelaufen, von daher, ja, hat er auf jeden Fall eine 7,56 stecken. Ne?
Genau, aber wenn er halt möchte, dass es richtig vorangeht, dann soll er zu uns im Podcast kommen nochmal.
Also, ja, wie gesagt, vielleicht hätte er dann doch noch mal den letzten Kick.
Vielleicht. Ich glaube es auch, ja. Genau, dritter Platz, Florian Ort.
Ja.
Telesfinanz Regensburg.
Ich glaube, der lässt auch so die Karriere etwas ausklingen.
Ja, aber er läuft trotzdem noch eine 7,59.
Ja, aber ich glaube, so ein Florian Ott von früher ist halt eine 7,47, 46, sowas, glaube ich, gelaufen.
Ja.
Also da ging es schon anders zu auf den letzten 500 Metern, so, wenn man noch Erinnerung hat. Und ich glaube auch noch gegen Carsten Schlangen sogar früher oder oft gegen Benitz.
Ein, zwei Läufe, ja. Auf jeden Fall, ja.
Also den Kick hat er nicht mehr. Ne? Er hat sich jetzt da noch die Medaille noch gerettet. Ich glaube, Kurt Ring hat sogar geschrieben, er hat die Medaille gerettet.
Oh, okay.
Was ziemlich knapp war, 0,04 Sekunden.
Ja. Ja. Genau. Mohamed kann man vielleicht sagen, der ist nämlich der Vierte geworden, ganz knapp eben nur. Hat er viel Tempo gemacht.
Ja, die ersten 2000 Meter. Ja,
vorne.
Hat er vorne gemacht und dann, ja, aber es ist eine Meisterschaft. Ne? Also Maximilian Torwart ist dann auch, aber auch dann den letzten Tausender in 2,32 gelaufen von vorne.
Schon gut.
Also
kann man machen.
Ist dann schon verdient, ne?
Kann man machen. Vom LAV Stadtwerke Tübingen ist Robert Baumann Neunter geworden. Weißt du was, ob der was mit der Familie Baumann zu tun hat?
Ja, das ist der Sohn, das weiß ich ganz genau.
Ja, klar.
Ah, okay. Wusstest du nicht?
Nee.
Ah, okay. Nee, ist der Sohn von Dieter, klar.
Ich hatte nur.
Er läuft eigentlich hauptsächlich Hindernis bisher.
Ich hatte nur seine Tochter im Kopf.
Die läuft 400 Hürden.
Genau.
Ja. Nee, und ich glaube, der hat so Hindernis 8,51, 8,42. Okay. Also keine so schlechte Zeit, ne?
Also gut, da war ich nicht im Bilde. Hüpfen wir weiter zu den Frauen.
Ja, war ein relativ einseitiges Rennen. Am Ende Hannah Klein vor Kathi Granz. Kathi Granz hat es von vorne probiert, aber auch eher halbherzig bei den 3000 Meter, fand ich. Mit irgendwie 3,20, 3,15, dann ist irgendwann noch nach 2000 Metern Lisa Tertsch, die Triathletin, vorgegangen. Das war dann aber auch ein kurzes Intermezzo. Weil dann ist Kathi Granz wieder vor und dann, ja, sieht man halt, also Hannah Klein, die wartet halt hinten einfach ab
richtig
und dann setzt sie halt ihren Kick, die letzten 150 Meter. Ja, und die kann halt kicken. Ich glaube, bei Kathi, der fehlt da das Umschalten leider. Aber ja, ich glaube, es hätte jetzt, auch wenn sie es von vorne schneller probiert hätte, wahrscheinlich auch nicht funktioniert, weil Hannah Klein natürlich 3000 Meter auch schnell laufen kann und wahrscheinlich ist halt einfach stärker.
Die ist also stark.
Warum soll sie dann auch vorgehen? Ne?
Also und es die war Frauen
29,4 war die letzte Runde.
Ja.
Und von Hannah Klein dann wahrscheinlich noch eine halbe Sekunde schneller.
Also wenn die von hinten kam, ja.
Davor war eine 31,5. Von daher sind wir ja schon bei einer 61, ne, die letzten 400.
Und die zwei hatten ja auch noch 1500 Meter Vorläufe zu bestreiten, die Frauen.
Genau.
Und das, also am gleichen Tag, das darf man noch nicht
vergessen. Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich eh nur ein. Ich hab die Vorläufe nicht angeschaut, aber das dürfte besseres Einlaufen gewesen sein.
Ja, klar, gut, aber du hast es trotzdem, hast Aufwärmen, Abwehren, ja, und so weiter und so fort. Und dann hast du im Hinterkopf vielleicht auch noch, keine Ahnung, vielleicht kann das... vielleicht kann es Katharina selber mal sagen, wie das so ist. Ich hatte so eine Situation nie, ob man da halt doch sagt, okay, wenn man weiß, man hat morgen auch noch 1500 Meter Finale, dass man dann im Kopf nicht ganz so Bock hat, jetzt ja, ein brutal schnelles Rennen aufzuziehen alleine. Weiß ich nicht. Dritte geworden, einfach die Frau mit dem geilsten Nachnamen, Ping Pong, Svenja.
Hat es auch auf dem Trikot stehen, habe ich gesehen.
Hannover Athletics e.V. Richtig cool.
Ja. Dann Sonntag gab es dann gleich das Rematch. Wieder Klein gegen Kranz. Gleicher Ausgang. Aber diesmal muss man sagen, also da hat Kati Kranz jetzt dann gut Druck gemacht von vorne. Also es ging auch erstmal wieder langsam los, die ersten zwei, drei Runden. Aber dann ist sie auch so ungefähr eine 205, 206 die letzten 800 gelaufen. Also die Runden waren dann 31 hoch, 31 hoch, 31 tief und letzte dann eine 30,4. Also sie hat es schon probiert dann, ne? Also kann man ja auch nichts vorwerfen, nee, das ist ja dann 4-0-Tempo.
Ja, und das ist auch nur Halle, ich meine, interessiert jetzt halt auch niemanden.
Ja,
also
der zweite Lauf hat mir sehr gut gefallen, die 3000 haben so ein bisschen unentschlossen gewirkt, aber die 1500 waren auf jeden Fall, also da war auch kein Einbruch oder so zu sehen, hat sie gut durchgezogen. Ja.
Vera Hoffmann ist Dritte geworden vom LC Rehlingen.
Ja, war ansonsten relativ spärlich besetzt, muss man sagen. Also der Leistungsunterschied war groß zwischen Platz 1 und 2 und dem Rest des Feldes bei beiden Strecken.
Ja, warte mal, nee, die dritte ist auch noch eine 4,25. Die dritte war recht knapp. Und dann, aber die fünfte war dann schon eine 4,35. Also die vierte noch eine 4,27.
Ja.
Okay, es ist heute richtig nerdig hier. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand sich anhört. Aber Leute, wenn ihr jetzt noch mit dabei seid, dann habt ihr einfach richtig Lust auf Leichtathletik. Das ist cool. 1500 Meter Männer. Ja, der Einzige, der bisher jetzt noch nicht so von dem Wundermittel des Podcasts profitiert hat, war Marius Probst. Der ist nämlich nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden. Timo Behnitz hat seinen Klassiker-Sprinter ausgepackt.
Den typischen Behnitz, ja.
Zähne zusammenbeißen, Augengefühl zu. Und dann los geht's, ja.
Genau. Ja, aber man muss sagen, also hast du das Rennen gesehen? Ich habe es gesehen.
Mhm.
Also, ja, man muss sagen, Probst hat jetzt da auch taktisch eigentlich das relativ klug gemacht, hat sie eigentlich immer an der Schulter von Behnitz gehalten und am Ende war Behnitz der Stärkere. Und man muss auch sagen, ich habe es glaube ich ausgerechnet, die Rundenzeiten, Behnitz ist eine 1,49,6 die letzten 800 Meter gelaufen. Ne? Also das ist noch schneller als der 800-Meter-Sieger war. Ne? Klar, die 800 Meter waren zwischendrin in der zweiten auch Runde taktisch, aber eine 1,49 6 ist glaube ich jetzt in der deutschen Bestenliste aktuell, wäre das Platz.
Auch gut. Ich habe es hier. Fünfte Runde 28,9, sechste Runde 28,1, siebte Runde 26,4, achte Runde 26,1.
Ja, also das ist schon...
Ist schon gut.
Schon gut auf jeden Fall, ja.
Bist du mal eine 26 gelaufen über 200 Meter?
Ja, ich bin sogar unter 25 gelaufen.
Unter 25?
Mit René Bauschinger zusammen in der Quellehalle.
Das glaube ich
nicht. Hundertprozentig.
Is it on Strava?
Ja, da gab es noch nicht mal Smartphones.
Also, was nicht auf Strava ist. Du bist doch noch in der 24 hochgelaufen.
Doch, hundertprozentig. Es war mit René. Der kann doch gar nicht langsamer laufen. Glaubst du, dass der jemals über 25 gelaufen ist? Doch, ich habe noch eine Urkunde von 11,42 über 100 Meter.
Echt? Okay.
Ja, kannst du damit mithalten? Ha?
Nee, auf keinen Siehst Fall.
Siehst du, daher kommen die 24 hoch.
Auf keinen Fall.
Ja, es, war, okay. Es war aber auch fliegend. Ne? Also wir sind hier quasi im Training und handgestoppt, klar.
Ja, okay.
Aber
die 11,4 bist du gelaufen aus dem Startblock?
Ja, ja.
Ich okay, war beim Respekt.
Schulvergleich.
Sauber.
Nee, gegen deine Schule habe ich das gemacht. Hier, gegen die Bertolt-Brecht-Schule. Da habe ich einen von euch geschlagen.
Bertolt-Brecht. Das ist nicht meine Schule. Also, ich war da zur Schule. Aber na, egal, schweifen ab.
Gegen die Loser von der Sportschule.
Was fehlen jetzt noch? 800 Meter.
800 Meter, ja.
Aber irgendwie.
Gut, Marc Reuter verletzt. Der war nämlich in Liévin vorher, Mitte der Woche. Und ist da mit Adam Gschott ziemlich hart gestürzt, beide. Also ich hab so jetzt kein richtiges Video mehr gefunden vom Sturz, nur so kurz, aber die hat es plötzlich beide in der Kurve, ich glaube so bei 600 Metern, plötzlich einfach beide gegen die Bahn geknallt. Und Marc Reuter ist jetzt offenbar verletzt, hoffen wir, dass das jetzt...
Aber du weißt auch nicht was?
Nee, ich weiß auch nicht was, weiß ich jetzt auch nichts. War jetzt dann jedenfalls nicht am Start und der Sprecher hat in Leipzig auch gesagt, dass er verletzt abgesagt hat.
Ja, scheiße.
Bleibt zu hoffen, dass jetzt nichts
Längerwidriges ist, ne?
Ja. Ja, damit war der Weg frei für seine Trainingskollegen Robert Faken und Julius Lavnik.
1-2.
Ja, also Lavnik hat dann Tempo gemacht und dann ist Faken vorbei, glaube ich, 300 vor Schluss und hat dann auch mit einer 52 ungefähr, 26-6, 25-6-9, das auch, hat es dann ziemlich klar. Der hatte dann auch gute 10 Meter Vorsprung.
Ja, genau, war recht eindeutig, genau eine Sekunde, ziemlich genau eine Sekunde Vorsprung, genau.
Ja, genau, 800 Meter Rennen der Frauen ist alle Jahre wieder, Hering gegen Trost. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich dieses Duell jetzt schon gesehen habe.
Ich weiß nicht, aber...
Dieses Mal war Christina Hering vorne und Katharina Trost dahinter, aber irgendwie fehlt so die Konkurrenz da, die machen immer Vereinsmeisterschaft.
Also Christina Hering hat jetzt geschrieben, sie hat es jetzt geschafft, 5-mal Indoor, 5-mal Outdoor deutsche Meisterin geworden.
Ja. Das ist auch, so ist auch ungefähr meine Gefühle, mein Gefühl, ja.
Also, ja. Krass, aus München die beiden. 202-14 und 202-74 und dann die dritte 206-27 Maitje Kohlberg. Recht eindeutig, ne?
Ja.
Ja, das war's dann mit der Hallensaison, weil die Weltmeisterschaften ja ausfallen wegen Corona-Virus, hatten wir schon mal angesprochen in einem der letzten Podcasts. Und eigentlich kann man jetzt sagen, es stehen noch einige spannende Straßenläufe an in den nächsten Wochen und Monaten. Ne? London haben wir ja zwischenzeitlich mal gebibbert, ob Bekele richtig trainiert, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, was man liest und hört.
Der trainiert, ja, auf jeden Fall.
Ja. Und Mo Farah muss man jetzt gucken, ob der gesund bleibt und ja, was sich da so tut.
Ja, von Mo Farah erwarte ich mir jetzt sportlich
nicht so viel.
Nicht den Höhenflug, ja.
Und
heute gibt es ja noch eine neue BBC-Doku, also wir sprechen hier die Aufnahme jetzt Montag, so über Mo Farah und seine Verstrickungen, wenn es ums Thema Doping geht, beziehungsweise wo er sich halt dann in seinen Aussagen verstrickt und irgendwelche L-Carnitin-Infusionen, die er erst hat, dementiert und dann 5 Minuten später zurück in den Raum kommt und sagt, ah doch, da war noch die und die Menge. Gibt es heute in der BBC, ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Ja, noch wenn wir schon beim Thema Doping hier anschneiden, einen Doper haben wir auch noch, der Vollständigkeit halber zu jeder Folge. Fischer, oder wie er heißt, der Äthiopier, der für Schweden startet, letztes Jahr Cross-Europameister, relativ überlegen. Ja, der war jetzt auch positiv auf Epo müsste gewesen sein. Mhm. War im Vorjahr halt noch irgendwo im Mittelfeld und im nächsten Jahr dann überlegen gewonnen und ja, jetzt haben sie ihn rausgezogen.
Ja. Tudum.
Wieder einer mehr, ja.
Wir können so ein bisschen abdriften in die, wir haben es ja nie so fix ausgesprochen, aber in die Kategorie Social Media. Einen lustigen Tweet, den du mir geschickt hast von Hayley Caruthers, die...
Eine 2,32 Marathonläuferin, ich glaube Jahrgang 89 oder so. Ja, willst du es vorlesen? Hast du es da?
Ja, yeah. My boyfriend asked me if I can run a sub-4-Minute-Mile. I laughed and walked away. Das ist irgendwie so ein Klassiker, ne?
Ist so ein Klassiker, so, ne?
Ja, und was machst du? Ja, ich laufe. Ja, wie, bist du dann, ist in die nächsten, bist du schon mal Marathon gelaufen?
Ja, also, genau.
Es ist egal, ob man jetzt 5000-Meter-Läufer ist, die Frage ist immer, bist du schon mal Marathon gelaufen?
Ja, 5000 Meter, 13,58er, ja, und Marathon unter 3?
Genau. Wie lange braucht man da so? Ja, so... 2 Stunden. Die schnellsten laufen in 2 Stunden. Ja, ist gut.
Also, ja, aber lustig, vielleicht mal als Frage an unsere Hörer, was eure Partner, wie viel Ahnung haben die vom Laufen? Also ich sag mal, meine Partnerin hat so, ja, weiß schon einiges, kriegt vieles mit. Bei dir stellt sich die Frage weniger.
Ja, ich muss mir immer anhören, wie langsam ich bin, dass ich ja nur einmal Zweiter geworden bin bei deutschen Meisterschaften und sie gewonnen hat. Und ja, das kommt so alle 2 bis 3 Stunden. Muss ich mir das anhören.
Also die bestinformierteste Frau hat Simon Stützel, also Kudos an Michi. Die weiß sogar, die kann sogar meine Longruns einschätzen. Die weiß, wie mein Longrun war auf Strava.
Okay.
Und hat dann dem Simon gedrückt, ah, schau mal, der Basti ist schon wieder 30 Kilometer in 3,36 gelaufen, dann musst du dich aber nächste Woche strecken, wenn ihr zusammen lauft.
Ah, okay. Vielleicht sollten wir die auch mal in den Podcast einladen.
Ja, die kennt sich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus.
Ja, okay, läuft cool.
Das selbst auch. Und
ja, sehr gut. Was haben wir noch? Social Media, ich verfolge jetzt schon seit ein paar Wochen, Monaten eigentlich mit voller Begeisterung den YouTube-Account von Nick Simmons. Nick Simmons, ehemals 800 Meter Topläufer gewesen. Ich weiß jetzt nicht seine beste internationale Platzierung, aber mehrfach bei
Olympischen Spielen. Vielleicht Sechster, glaube ich, bei 2012 mit einer 1,42 oder okay. So. Also Sechster oder Siebter oder vielleicht war es auch Fünfter, aber war immer bekannt für seine letzten 100 Meter. Also
ja, er schaut aus wie so ein richtiger Bulle, ne?
Ja, könnte gut in der NFL spielen.
Ja, so Kneipenschlägereien würde man ihm jetzt auch zutrauen und war halt schon immer so ein bisschen einer, keine Ahnung, der halt ja auch mal so irgendwie einen blöden Spruch raushaut oder so. Das fand ich eigentlich immer ganz lustig und der promotet, muss man schon auch so sagen, mit den Videos eigentlich hauptsächlich seine Firma Run Gum, die machen irgendwie ja, so Koffein, genau. Ja. Und dann habe ich so ein paar Videos mir angeschaut, da ist er halt dann irgendwie als Schildkröte verkleidet und raced halt irgendwelche Leute in LA genau. Am Beach und so.
Ja, random Leute, die am Strand fragt, ob sie gegen ihn sprinten wollen.
Ja, genau.
Immer für $100, glaube ich.
Ja, genau, ja. Gewinnst $100 und dann kriegt er halt der andere halt einen Trostpreis irgendwie ein von seinen Kaugummis. Und jetzt hat er ein Video gemacht und ist eine Sub-4-Mile gelaufen auf der Straße im Next Percent. Und es scheint Diskussionen zu geben, dass man sich nicht ganz einig ist, ob das stimmt.
Ja, genau. Er wollte quasi schauen, wie schnell ist der Next Percent wirklich. Und er ist nicht mehr fit. Ne? Und eine Meile war für ihn sowieso schon wahnsinnig lang. Wäre das auch früher gewesen als 800. Er war eher so der 400, 800 Meter Typ, wenn man ihn anschaut. Er hat auch letzten Mal einen 400er noch im Training gemacht. Der war 51 oder 52. Aber es gibt jetzt immer die Diskussionen bei seinen Videos. Weil immer bei den Zwischenzeiten ist ein Cut drin, so wenn er bei 100, bei 200 ist oder so. Also es gibt halt noch kein Video, wo er irgendwas am Stück läuft.
Ich glaub, er hat auch mal wo man mitstoppen könnte,
ja. Da gibt es immer die auf Let's Run wird quasi
diskutiert im Forum.
Diskutiert, ob jetzt das Fake ist oder nicht.
Ja, ich meine halt, wenn du nicht mehr so richtig fit bist, auch einfach die Beine so schnell bewegen zu können. Wobei, wenn er halt als Sprinter
Wir uns so nicht vorstellen. Ich glaube, die Sprinter sehen das anders.
Die
haben einfach immer schnelle Beine. Ja.
Vielleicht geht's doch. Also ich habe im ersten Moment so gedacht, ja, wirklich. Und ich kann es mir also eigentlich schon sagen, vorstellen.
Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich, auch wenn ich fit war, oder gerade so irgendwie mit Downhill eine Sub-4-Meile rennen. Also schwer, ja, was muss man da laufen?
Ja, wir haben es ja bei den 60er Runden, genau.
Ja, also, genau. Nee, schneller.
Ja, und dann halt noch die 9 Meter musst du noch irgendwie
eine 3,42 oder 3,41 durchgehen.
Nee, du hast 9 Meter mehr.
Ja.
Ja, hast recht, ja, genau so. 2, 3 Sekunden.
Du hast 109 Meter, ja.
109 Meter, klar.
Ja.
Sorry, genau. Ja, also musst du irgendwas an die 3,40 halt laufen.
Ja. Von daher, ja, ich hätte meine Beine nur schwer so schnell bewegen können. Ist auf jeden Fall lustig anzuschauen, die Videos manchmal. Also, wer mal will, kann reinschauen, die verlinken es auch noch. Dann habe ich auch noch was gefunden, aus der New York Times sogar. Donovan Brasher, der 800-Meter-Läufer. Der jetzt, glaube ich, auch ist der US-Rekord gelaufen, mit einem Negativ-Split oder so.
Ne? Indoor.
Indoor, ja. Ich glaube, eine 1,
2, ja, 40, ich weiß es nicht was.
Jedenfalls ziemlich schnell. Der hat geäußert, tatsächlich im Interview überlegt, was er mit seinem Körper noch so anfangen könnte, außer Leichtathletik, ob er vielleicht NFL machen könnte. Weil bei Leichtathletik muss er das ganze Jahr so viel trainieren.
Und er würde auf jeden Fall mehr Kohle verdienen, glaube ich, in der NFL.
Ja, und deswegen überlegt er halt, also ich glaube, für die Amerikaner und im US-Kurs auch oft häufig noch so, dass die Athleten zwischen Track and Field oder Cross Country und NFL splitten.
Ja.
Dass die dann irgendwie im Winter, glaube ich, dann halt quasi
Track
laufen oder Cross Country. Und dann im Sommer NFL spielen. Gibt auch immer wieder die Diskussion, wie viele 100-Meter-Weltrekordler in der NFL spielen. Das ist ja die ewige Diskussion. Da gibt es irgendwie 30 Yards Dash.
Oder 40 Yards, ja.
Was dann live übertragen wird und immer gemutmaßt wird, ob jetzt die jetzt schneller sind als Usain Bolt oder nicht.
Ja, auch zu dem Thema. Ja, es ist ja mindestens, ich schätze mal so 2-3 Mal im Jahr, kommt auch in Europa dann wieder die Diskussion auf, dass irgendein Fußballer ja irgendwelche Rekorde jetzt gelaufen ist, weil sie dann, keine Ahnung, irgendwie handgestoppt auf dem Rasen irgendwie schätzen, wie lang die Strecke ist. Und so ging es jetzt auch wieder. So ging es jetzt auch wieder los. Ja, Basti, erzähl mal kurz, was war da?
Ja, das ist ja fast schon, also da kann man sich nur noch den Kopf schütteln. Ne? Also irgendein Fußballer, ich glaube, er war von Dortmund, oder weißt du es?
Ja, er war ein Dortmunder, glaube ich. Ja.
Dortmunder Spieler, wie heißt der?
Haaland.
Haaland war angeblich im Dortmund-Spiel nur 0, im Champions-League-Spiel war es, glaube ich, nur 0,3 Sekunden langsamer als der Hallenweltrekord auf 60 Meter. Das ist ein Riesenartikel, also nicht nur in der Bild-Zeitung, also auch wirklich in genügend anderen Medien darüber, dass irgendwie, ja, der Weltrekord ist 6,34 und der ist wohl Norweger, der norwegische Rekord ist 6,55 und er war quasi er wäre dann irgendwie eine 6,37 auf 60 Meter auf dem Rasen in Fußballschuhen gelaufen.
Ja, da werden dann immer solche Sachen vergessen, dass die Leute nicht, dass dies halt gefliegend gelaufen wird.
Ja, schon mal fliegen, das ist schon mal der größte Punkt.
Ja.
Und ja, also diese Ungenauigkeit, also wie man auch so eine Aussage treffen kann.
Ja, ist auch strange.
Man kann halt sagen, der ist eher schnell, aber als so einen Schwachsinn da zu reden, da haben sie auch noch gesagt, ja, bei der Hallen-WM in Birmingham 2018 hätte das locker fürs Finale gereicht. Ja. Also, da kannst du schon nur
die Kopf schütteln. Ist halt immer wieder. Ja, keine Ahnung. Ich weiß aber, ich frage mich eher, wo das überhaupt herkommt, warum überhaupt eine Berichterstattung darüber gemacht wird mit solchen Behauptungen,
ja, glaub, dass die Leute so schnell sind. Ich glaube, es war irgendwie ein Fußballfan, der das irgendwie analysiert hat, der scheinbar sich auch irgendwie ein bisschen mit Leichtathletik vielleicht auskennt, würde ich jetzt nicht sagen, ne? Aber irgendwie irgendwo mal was von Leichtathletik gelesen hat. Also ja, ich weiß es auch nicht, woher dieser Vergleich kommt. Der Fußballer selber will wahrscheinlich davon gar nichts wissen, vermute ich.
Ja, den ist wahrscheinlich egal.
Den wird es egal sein, ne? Aber... ja, das ist immer wieder erheiternd. Was für ein Schwachsinn. Also da frage ich mich dann immer, wenn die sowas schreiben, was schreiben die bei anderen Themen, wo ich mich nicht auskenne und dann was lese? Wie oft lese ich da was und
glaub, das passt irgendwie nicht, ja.
Und glaub's aber, ne?
Ja.
Und es ist jemand anders würde sagen, das ist ein absoluter Schwachsinn.
Ja.
Also, ja, Podcast würde ich noch empfehlen. Und zwar von Rick Zabel, dem Podcast.
Ja. Welchen? Welche Folge oder insgesamt?
Ja, wie heißt der Podcast? Plan Z, ne?
Plan Z.
Plan Z, ja. Und zwar die Folge mit Jens Vogt und jetzt nicht die aktuelle vom, da war so ein Open-Podcast nochmal, sondern das war so vor 2-3 Folgen, eine relativ kurze Folge, eine halbe Stunde, wo Jens Vogt, also den kennen wahrscheinlich die meisten, also Radfahrer-Legende eigentlich, hat sich.
Shut up, Legs.
Shut up,
der legendäre Legs, ja. Spruch.
Ist auch ein ziemlicher Social-Media-Star, obwohl er halt so oldschool ist, lebt in Berlin, hat eigentlich mit Technik nicht viel am Hut. Ne? Irgendwie so in Twitter, da schreibt er halt immer, also ist eigentlich auf 160 Zeichen begrenzt, aber Jens schreibt dann halt irgendwie 20 Posts.
Aber es klappt ihm ganz gut.
Aber es klappt ganz gut, er ist halt einfach irgendwie, ja, wird immer so als die ehrliche Person im Radsport, der hat sich immer halt, es war bekannt für seine Ausreißversuche, und am nächsten Tag war er dann gnadenlos tot und hat das Zeitlimit fast nicht geschafft. Der hat noch so menschlich gewirkt, ne?
Ja.
War entweder gar nicht voll oder nicht ganz so voll.
Er wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch.
Ja, ja, und er erzählt dann auch mal einmal über sein Karriereende. Also wie dann im letzten Jahr, wie er dann keinen Bock mehr hatte oder manchmal eine Stunde weglassen hat und so das erste Mal. Und dann hat er sich auch überlegt, ja, jetzt kann ich nie wieder so stark sein. Ich bin nie wieder so geil, wie ich jetzt bin.
Der Verfall, der Zerfall,
der Verfall, menschliche, ja.
Ist schnell dann.
Wann haben wir das quasi dann akzeptiert? Und ganz lustig war die Story, er hat immer irgendwie die ganze Zeit was gepostet von again, it's Linda time. Und Linda ist sein Hund. Also er hat gemeint, er geht mit dem Hund spazieren und it's Linda time heißt eigentlich eher so, haben alle Lesern gedacht, die Zeit mit seiner Frau, die
gehen jetzt gleich ins Bett. Schlafzimmer.
Jetzt ins Schlafzimmer. Und haben irgendwann mal gepostet, Jens, du bist so offen und schreibst jeden Tag.
Wann ihr jetzt bumsen geht. Ja,
wann ihr bumsen geht. Bis er das mal irgendwie nach 1-2 Wochen gerafft hat, dass er vielleicht nicht it's Linda time schreiben sollte und mal erklären sollte, dass das der Hund ist.
Ich glaube, er hat dann gesagt, dass er jetzt immer, wenn so neue 10.000 Follower dazugekommen sind, dass er dann immer mal kurz erklärt, hey Leute, Linda ist der Name von meinem Hund, hat nichts mit meiner Frau zu tun und so.
Ja,
ja, musste ich auf jeden Fall auch schmunzeln bei der Geschichte, das stimmt.
Ist auf jeden Fall sehr lustig und auch mal interessant von anderen Sportlern zu hören, nicht nur Läufern. Allgemein ist der Podcast inzwischen eigentlich ganz lustig.
Ja, kann auch immer mal wieder lachen.
Ja, auf jeden
Definitiv.
Fall.
Ja, den Link zu diesem Podcast und allen anderen Ergebnissen, über die wir gesprochen haben, jetzt in den im letzten Podcast oder in diesem Podcast, gibt es wie immer im Newsletter oder eben bei uns im Strava Club. Ja, ansonsten, Basti, hast du noch was zu berichten?
Fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ah, Podium Mac könnten wir hier noch. Wer es noch nicht hat, schaut mal bei Instagram nach.
Ist jetzt also die zweite
Ausgabe
rausgekommen.
Kommt regelmäßig raus. Coole Interviews auch von Radsport, Langlauf, Laufen machen. Unabhängig von Larasch, aber die Leute von Larasch zusammen mit Marcel Higger, dem Fotografen, der sagt wahrscheinlich schon mehreren was. Also dem Account lohnt sich auf jeden Fall auch mal zu folgen für geile Sportbilder. Sehr viel im Triathlon unterwegs, aber auch mit Läufern. Einfach ein cooles Magazin, das ist keine Zeitschrift, das ist hochwertig.
Einfach mal ein bisschen was anderes.
Ja, machen. Das kannst du auch mal ein halbes Jahr später auch wieder anschauen.
Ja.
Also hochwertig gemacht. Lebt auf jeden Fall auch von den Bildern, aber auch gute Geschichten drin.
Ja. Genau, also da nochmal ein Props, Kudos an der Stelle.
Genau.
Ja, und dann
war's das von
uns. Hören wir uns in den nächsten 2 Wochen wieder.
Genau.
Dann mit mehr Laufergebnissen und mehr Geschichten aus einer wunderbaren Welt des Laufens. Also, tschö.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.
Ciao.